Wir kommen heute Abend zu dem sechsten Aufsatz von Salomo im Buch des Predigers. Das ist Kapitel 7, Vers 15 bis und mit 8, 15. Es geht hier um das Thema Gerechte und Gesetzlose. Wir hatten heute Morgen den fünften Aufsatz, Anfang und Ende, angeschaut. Und wenn wir bedenken, es gibt 9 Aufsätze. Davor gibt es die Einleitung und danach den Anhang. Aber 9 Aufsätze, dann war der mittlere Aufsatz eben genau das, was wir gelesen haben in Kapitel 6 bis Kapitel 7, Vers 14. Und dort haben wir auch die Mitte des Buches gefunden. Nämlich mit dem Satz in Kapitel 6, Vers 9, die im Hebräischen 5 Worte, auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Also die Wortanzahl davor und danach ist genau dieselbe, 1491, das ist die Mitte und es war auch der mittlere Aufsatz. Aber jetzt kommen wir weiter. Ich lese 7, Vers 15. Allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Gottloser, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Das ist eine gewaltige Aussage. Und das ist etwas, was die Menschen durch die Jahrtausende hindurch eben bewegt und auch durcheinander gebracht hat. Das ist ja genau das Thema, was Asaf, dieser große Orchester- und Chordirigent des Salomo-Tempels, in seinem 73. Psalm, im Buch der Psalmen, ausgedrückt hat. Und zwar lese ich dort Psalm 73, ein Psalm von Asaf. Gewiss, Gott ist Israel gut, denen, die rein Herzens sind. Ich aber, wen ich fehlte, so wären meine Füße abgewichen. Um nichts wären meine Schritte ausgeglitten. Also er sagt hier, ich bin fast im Glauben zu Fall gekommen. Warum? Vers 3. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod. Und wohlgenährt ist ihr Leib. Nicht sind sie im Ungemach der Sterblichen. Und mit den Menschen werden sie nicht geplagt. Er sieht den Wohlstand der Gottlosen und zwar bis zum Sterbebett. Und sie sterben sogar noch schön. Deshalb umgibt sie der Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Und so beschreibt er sie im Weiteren. Und dann Vers 13 beschreibt er Zweifel, der in seinem Herzen aufkam. Vers 3, das war ja Neid auf die Gottlosen, der sich da zeigte. Ich beneidete. Vers 13, Zweifel. Gewiss, vergebens habe ich mein Herz gereinigt und meine Hände in Unschuld gewaschen. Da ich ja geplagt wurde den ganzen Tag und jeden Morgen meine Züchtigung da war. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so wäre ich treulos gewesen dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen. Also genau dieses Problem, das Salomo hier vorstellt, das hat ihn so durcheinander gebracht. Und wie kam es zur Lösung? Vers 17. Das Wort bis muss man da unbedingt unterstreichen. Bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und jener Ende gewahrte. Also, als er da im Vorhof war, als Dirigent des Tempelorchesters und des Chores, da war er gewissermaßen wie der Prediger unter der Sonne. Aber dann sagt er, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und jener Ende gewahrte. Im Tempel, in der Gemeinschaft mit Gott, dort bekommt er Licht und sieht, dass die zwar so unversehrt ausgesehen haben, aber es gibt schließlich doch ein Gericht über die Gottlosen. Aber dazu braucht es gewissermaßen das Licht des Heiligtums. Und das ist ja auch der Ort, wo der siebenarmige Leuchter ist. Dort ist die Antwort. Das göttliche Licht macht klar. Und er sieht, Vers 18, gewiss auf schlüpfrigen Grund setzt du sie, stürzt sie hin zu Trümmern. Wie sind sie so plötzlich verwüstet, haben ein Ende genommen, sind umgekommen durch Schrecknisse. Und so kommt ihr zu Klarheit. Also wirklich nicht nur etwas, das Menschen durcheinander gebracht hat, sondern fast Gläubige zu Fall gebracht hat, diese Frage. Und wenn wir denken an die Freunde Hiobs, die drei Freunde meine ich, die haben ja begonnen zu diskutieren in Kapitel 4 im Buch Hiob. Und für sie ist klar, Hiob, der so schwer litt, muss ein ganz gesetzloser Mensch gewesen sein. Sie dachten, wir haben uns geirrt in unserem Freund. Wir haben gedacht, das sei so ein gerechter Mann, aber das muss ein Heuchler gewesen sein und darum geht es ihm so schlecht. Für sie war die Gleichung ganz klar. Jemand, der schwer leidet, muss auch schwer gesündigt haben. Nein, musste Asaf sagen. So viele Gottlose und denen geht es gut bis zum Tod. Und Gerechte, die leiden. Wie kann man das erklären? Nun, einfach, dass diese Gleichung nicht stimmt. Gesetzlos und dann kommt das Gericht. Warum ist das nicht so? Weil Gott eben in der heutigen Zeit und auch damals keine direkte Regierung hat hier auf der Erde. Das heißt, Gott greift nicht sofort ein, wenn Unrecht geschieht, sondern er lässt das geschehen. Und es gibt auch andere Gründe, warum jemand leidet in dieser Welt. Bei Hiob war es ja so, dass es zur Herrlichkeit Gottes sein sollte. Im Himmel war diese Herausforderung gestellt worden von dem Thron Gottes. Hiob ist nur ein treuer Gläubiger, weil es ihm so gut geht. Und Gott zeigte, dass dem nicht so ist. Und tatsächlich, Hiob ging durch schweres Leid und er blieb dem Herrn treu. Das war Leiden zur Herrlichkeit Gottes. Und der Herr Jesus spricht ja auch in Johannes 9 davon, dass eben Leiden nicht unbedingt eine Folge von Sünde sein muss, sondern dass Leiden zur Herrlichkeit Gottes sein kann, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Und es gibt noch andere Gründe. In Hebräer 12 wird uns erläutert, dass Gläubige leiden können, weil Gott sie als ihr Vater erzieht. Und in der Erziehung gibt es eben auch Zucht und darum können Gläubige leiden. Aber nicht, weil sie Gesetzlose wären, sondern weil sie eben gefördert und erzogen werden. Also Leiden zur Erziehung. Und dann sehen wir bei dem Apostel Paulus in 2. Korinther 12, er sagt, dass er ein Leiden bekommen hat, ein ständiges Leiden, damit er sich nicht überhebe. Und da muss man sagen, das ist präventives Leiden, gerade damit ein Gläubiger, ein Gerechter, nicht sündigt. Und natürlich gibt es auch Leiden als Gericht Gottes. Zum Beispiel in 1. Korinther 11, sogar in Bezug auf Gläubige, die in der Sünde verharren. Und da sagt der Apostel Paulus, deshalb sind etliche unter euch schwach und krank, ein Gutteil auch entschlafen. Aber das sind eben ganz verschiedene Dinge. Ob das jetzt eben Leiden sind zur Herrlichkeit Gottes oder zur Erziehung oder als Prävention oder als Gericht. Und dann gibt es noch alle möglichen Kombinationen von diesen vier Dingen. Die sind nicht einfach in der Wirklichkeit dann immer ganz klar abgetrennt, sondern können auch kombiniert sein. Und das zeigt eben, dass das Leben viel komplizierter ist. Und darum haben sich die drei Freunde Hiobs so schwer geirrt, weil sie nicht eine klare Lehre hatten über das Thema Leiden. Und darum ist uns auch dieser Abschnitt im Buch Prediger gegeben, um dieses umfassende Thema noch besser zu verstehen. Nächster Vers, Prediger 7, Vers 16. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich zugrunde richten? Sei nicht allzu gottlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es ist gut, dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht abziehst. Denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Das sind schwierige Verse, nicht wahr? Aber die sind so hilfreich. Es gibt Gläubige, die sind so sensibel und ernsthaft, dass sie das Problem haben, dass sie in gewissen Dingen die Sache überziehen. Ein ganz praktisches Beispiel. In Römer 13 und 1. Petrus 2, Titus 3 haben wir ganz klare neutestamentliche Gebote, dass der Christ der Obrigkeit untertan und gehorsam sein soll. Ja, das bedeutet also auch, dass man sich an Verkehrsvorschriften hält. Und zwar, wenn da steht 50 Stundenkilometer und man ist überzeugt, da haben sich jetzt die Leute geirrt, die das gemacht haben und bestimmt haben. Denn das ist so klar, hier kann man ganz problemlos 100 fahren, ohne Leute zu gefährden. Aber es steht in 1. Petrus 2, unterwerft euch nun jeder menschlichen Einrichtung. Das heißt also, die Befugten des Staates, die können sich auch irren. Und trotzdem muss man sich hier an 50 halten und kann nicht selber entscheiden. Sonst hätte man sich schon früher um das Kanzleramt bemühen sollen. Da hätte man vielleicht auch so da mal durchgreifen können. Also, jetzt kann aber ein Gläubiger sich sagen, es ist auch so, wenn ein Fußgängerstreifen, oder wie sagt man in Deutschland? Sagt auch so, Zebrastreifen, ja. Solche Ausdrücke ändern sich ja manchmal von Land zu Land. Und da muss man ja darüber gehen. Wenn man in der Nähe ist, darf man nicht einfach irgendwo daneben rübergehen. Also, jetzt aber stellen wir uns vor, wir sind da in einem kleinen Dorf. Es ist am Abend. Es gibt überhaupt keinen Verkehr. Und jetzt gehen da ein paar, sagen wir, aus dem Haus raus miteinander. Und die gehen jetzt da ein paar Meter daneben rüber. Und der mit dem feinen Gewissen sagt sich, das geht gar nicht. Und er geht da 40 Meter, um über den Zebrastreifen zu gehen. Die anderen haben sich ein bisschen praktischer gemacht. Und jetzt, wie soll man das beurteilen? Ja, man müsste einen ganz normalen Polizisten mal beiziehen und sagen, also wie ist das, muss man über den Zebrastreifen? Natürlich, das gilt. Das ist sehr wichtig. Und gerade auch in der Verkehrserziehung der Kinder ist das wichtig, dass man auch ein Vorbild ist, nicht wahr? Aber wie ist das jetzt in einem solchen Fall, wo wirklich, es gibt gar keinen Verkehr und nichts? Ja, das ist schon etwas anderes. Und es gibt ja auch in Gerichtsfällen, gibt es die Berücksichtigung von dem, was so der übliche Usus ist, der übliche Gebrauch. Und das wird mit einbezogen. Also man geht nicht nur ganz nach Paragraph und wie es geschrieben ist, sondern man geht auch nach dem Geist des Gesetzes und sagt, ja, das Gesetz wurde gemacht aus dem und dem Grund, aber jetzt haben wir eine Situation, das ist etwas völlig anderes und darum, das wäre jetzt menschlich gesprochen völlig überzogen. Also der Polizist gibt keine Buße. Ja, ihr müsst mich jetzt aber nicht hängen, aufhängen anhand dieses Beispiels. Es ist so ein Versuch. Es gibt auch einen anderen Polizist, der würde sagen, ich gebe trotzdem einen Buße, ja. Aber ich möchte nur zeigen, einfach diesen Grundgedanken, dass auch der Richter sich überlegt, was ist der Sinn eines Gesetzes und ist das in dem Zusammenhang erfüllt? Muss ich da jemanden bestrafen oder nicht? Und es geht um das Problem, dass jemand eigentlich über das, was gemeint ist, hinausgeht. Und das ist ja das große Problem im Judentum gewesen, mit dem Gesetz. Da heißt es zum Beispiel in 2. Mose, ja insgesamt dreimal in der Tora, dass man das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen darf. Ja, so steht das in 2. Mose 23, Vers 19, wird wiederholt in 2. Mose 34, 26 und 5. Mose 14, 21. Und da hat man sich im Judentum überlegt, also, das Junge soll nicht gekocht werden in der Milch der Mutter. Aber es ist ja ein Problem. Jetzt geht man in den Laden und kauft Milch. Und zufällig ist gerade dieser Liter Milch, den man kauft, die Milch von der Mutter von diesem Tier. Und jetzt zu Hause brate ich das Fleisch von dem Böcklein und benutze diese Milch dazu. Ja, dann habe ich das übertreten. Natürlich, völlig unbewusst, aber es könnte ja sein, nicht wahr? Und darum hat man sich gesagt, also man darf grundsätzlich nicht Fleisch und Milch zusammen benutzen. Also man muss vollkommen trennen. Entweder gibt es ein Frühstück eben mit Milchprodukten, aber dann darf gar kein Fleisch dabei sein. Und wenn man abends dann Fleisch isst, aber gar nichts von Milchprodukten. Ja, und dann kommt aber noch das Problem dazu. Ja, aber das Geschirr. Ich meine, nicht alle Hausfrauen reinigen so ganz perfekt, ja? Und plötzlich sieht man da, wenn man eingeladen ist, oh, da ist noch was am Teller. So, ganz ein bisschen, ja, kann man so ein bisschen abknällen mit den Fingernägeln, ja? Aber das könnte ja sein, dass das Fleisch ist von dem Jungen. Und die Milch, die man jetzt gerade dazu bekommt, könnte ja eben von der Mutter sein. Also ist es wichtig, dass man zwei komplett getrennte Serien hat von Tellern und Gabeln und Messern, nämlich nur für Fleischprodukt, nur für Milch. Ja? Und da gibt es dann noch ein Problem. Ja, jetzt sagen wir haben zu Mittag Fleisch gegessen und jetzt um 4 Uhr würden wir etwas mit Milchprodukt essen. Ja, aber dann kann es ja sein, weil das mit dem Fleisch ist ja noch nicht verdaut. Und jetzt kommt die Milch und es könnte ja sein, dass das die Milch der Mutter ist. Und dann ist das wie ein Kochtopf da unten, ja? Manchmal tötet sie auch so und kommt zusammen. Also haben die Rabbiner gesagt, man muss so und so viele Stunden Abstand haben, damit das nicht geschieht. Ist das die Meinung, die Gott mit diesem Gesetz ausdrücken wollte? Nein, die Meinung war die, dass man eben nicht bewusst das Junge in der Milch, die eigentlich gegeben ist, um dem Jungen wohlzutun, darin kocht. Und das Ganze ist ein Überziehen, Überziehen. Und jetzt sagt Salomo, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Und so kann man, ich habe jetzt ein bisschen Beispiele gebracht, die niemanden von uns auf die auf die Zehen treten, aber man könnte ganz andere Beispiele bringen und dann wird es uns ans Lebendige gehen, um zu zeigen, man kann das Wort Gottes überziehen. Und das ist dann eben eine Form von Gesetzlichkeit und das kann jemanden richtig, richtig kaputt machen. Und was der Prediger hier lehrt, ist nicht, ja, nimm es nicht so genau mit der Bibel. Nein, sondern überziehe es nicht. Und weder in die Richtung noch in die andere Richtung, sondern genau nach dem Wort. Aber nichts dazu und nichts davon weg. Und diese Stelle hilft wirklich, das ist nicht unbedingt die Stelle, die man denen sagen muss, die sowieso einfach so leichtfertig über das Wort Gottes hinweggehen, sondern solche, die sehr gewissenhaft sind, aber manchmal dann eben zu einer Übergewissenhaftigkeit neigen. Und das ist sehr schmerzhaft. Und diese Stelle befreit. Ist wunderbar. Er sagt, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Was willst du dich zugrunde richten? Sei nicht allzu gottlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es gibt die Gefahr, dass man eben vom Weg abweicht, nach links oder nach rechts. Aber wir sollen auf dem Weg bleiben. Und zwar in der Mitte des Weges. Von der Weisheit heißt es in Sprüche 8, ich wandle mitten auf den Steigen des Rechts. Ich war unter den Gläubigen, sieht man gewisse Leute, die tendieren so ein bisschen zu liberal, freiheitlich, die sind auf dem Weg so links, ja, und andere so auf dem Weg rechts. Dann gibt es andere, die weichen ab nach links und die anderen weichen ab nach rechts. Und dann gibt es natürlich solche, die da nach links abweichen, für die sind die auf dem Weg, die links gehen, sind Gesetzliche. Aber dabei sind die richtig auf dem Weg der Wahrheit. Aber eben beim Beurteilen kommt es immer darauf an, wo man selber geht. Ja? Und selbst für die auf dem Weg links gehen, die sagen, die da, die auf dem Weg rechts gehen, die sind gesetzlich. Nein, die sind auf dem Weg. Ja? Aber es kommt immer darauf an, wo man steht. Und bei dem Herrn Jesus sehen wir alles so vollkommen ausgeglichen. Ich wandle mitten auf den Steigen des Rechts. Und dann sagt Salomo in Vers 18 am Schluss, es ist gut, dass du an diesem festhältst. Also, dass du dir im Klaren bist, es gibt zwei Extreme, die nicht richtig sind. Halte daran fest. Also, und auch von jenem deine Hand nicht abziehst. Denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Die Elberfelder hat in der Fußnote die Erklärung, das heißt den beiden Extremen und ihren Folgen. Der Gottesfürchtige wird bewahrt vor eben einem Überziehen in diese Richtung, einem Überziehen in jene Richtung. Vers 19. Die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Die Weisheit, das ist eben der Umgang mit der Schrift, der wirklich dem Vorbild des Herrn Jesus entspricht, mitten auf den Wegen des Rechts. Und das gibt auch geistliche Stärke. Stärker als 10 Machthaber. Das ist das Geheimnis der geistlichen Kraft. Und die ist dann auch überzeugend. Vers 20, denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf der Erde, der Gutes tut und nicht sündigt. Ja, das ist eine Vorwegnahme im Alten Testament und nicht nur hier, wir haben ja viele andere Stellen, eine Vorwegnahme von Römer 3, 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also wenn da die Rede ist von Gerechten und Ungerechten, bedeutet das nicht, es gibt Menschen, die sind gerecht und es gibt Menschen, die sind ungerecht. Ungerecht sind alle von Natur. Und gerecht wird man nur durch Umkehr, durch Bekennen und Bereuen der Sünden und durch den Glauben an den Herrn Jesus und an das Wort Gottes. Und dann wird man Gerechten. Das ist eine wichtige Erklärung zwischendurch, wenn es hier geht um das Thema Gerechte und Ungerechte. Es gibt nicht einfach von Natur aus Gerechte und von Natur aus Ungerechte. Alle sind ungerecht, aber die, die umkehren, werden Gerechte durch Glauben. Und sie sollen auch gerecht wandeln und sie sollen sich auch bewahren lassen vor den Extremen, also vor dem Abweichen von dem Weg nach rechts und nach links. Vers 21, auch richte dein Herz nicht auf alle Worte, die man redet, damit du nicht deinen Knecht dir fluchen hörst. Denn auch viele Male, dein Herz weiß es, hast auch du anderen geflucht. Also, als Gerechter kann man vielleicht auch empfindlich werden, wenn andere Unrecht über einen reden. Und das ist schmerzhaft, ja? Und der Apostel Paulus macht auch klar in 2. Korinther 6, dass wir als Diener Gottes uns bewähren müssen, indem wir hindurchgehen durch gutes Gerücht und durch schlechtes Gerücht. Das ist beides schwierig. Wenn die Leute zu gut sprechen von uns oder eben zu schlecht. Aber es kann auch sein, dass man ständig auf der Lauer ist. Was erzählt der über mich? Was sagen die dort? Oder auf dem Internet kann man auch suchen. Was sagen die über mich? Was sagen die über mich? Und dann findet man ganz üble Dinge, ja? Aber hier wird gesagt, wir sollen uns nicht so sehr um diese Dinge kümmern. Und überhaupt, wir müssen uns überdenken in der Vergangenheit, wie oft haben wir über jene Person in einer Art und Weise gesprochen, die war nicht richtig. Abschätzig. Und man kann sehr viel kaputt machen. Manchmal nur mit einer Predigt, mit einer Bemerkung über eine Predigt. Und jemand plötzlich findet, ja, eigentlich war diese Predigt doch nicht so gut. Ja? Weil da eine abschätzige Bemerkung irgendwie das Ganze runtergezogen hat. Und hier haben wir das Prinzip von Matthäus 7,1. Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Und zwar ist es eben so, dass der Herr Jesus dann weiter ausführt. Das bedeutet nicht, dass wir nicht jemand anderen korrigieren dürften. Aber der Herr Jesus macht klar, man muss zuerst den Balken bei sich rausnehmen und dann kann man sich um den Splitter kümmern beim anderen. Aber da muss man zuerst bei sich aufgeräumt haben und dann kann man. Vers 23, das alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden. Aber sie blieb fern von mir. Man muss sich vorstellen, in den Tagen, in denen Salomo sich so entfernt hat von dem Herrn, aber er ist nicht einfach plötzlich zurückgekehrt. Da gab es auch eine Entwicklung. Ich weiß, es ist wichtig daran zu denken, wenn man sich vom Herrn entfernt, ist das immer ein Weg. Also normalerweise ist das nicht, dass man plötzlich von null runterfällt, sondern da ist schon eine Entwicklung im Herzen und sich langsam entfernt in Gedanken und dann kommt das auch zur Tat. Und bei der Rückkehr ist es eben auch so, dass das ein Weg ist. Die Wiederherstellung braucht auch Zeit. Und Salomo sagte sich an dem Punkt, ich will weise werden. Ja, als junger Mann hat er von Gott direkt diese göttliche Weisheit bekommen, in einer ganz ungewöhnlichen Weise. Aber wir haben gesehen, das hat er verloren. Die Intelligenz, die ist ihm geblieben. Und da sagt er, ich will weise werden. Und da geht es darum, ich möchte wieder göttliche Weisheit haben. aber sie blieb fern von mir. Und weiter sagt er, fern ist das, was ist, und tief, tief, wer kann es erreichen? Es überrascht eigentlich ein bisschen, dass man hier übersetzt hat mit Präsenz. Fern ist das, was ist. Im Hebräischen Shehaya würde man im Allgemeinen eher als Vergangenheitsform übersetzen. Also besser wäre hier, kann man vielleicht dann am Rand bemerken, fern ist das, was war. Und tief, tief, wer kann es erreichen? Also, Dinge geschehen, da sind sie vergangen. Und wie schnell vergessen wir Dinge, die geschehen sind. Und sie sind weit weg von uns. Und auch überhaupt die vergangene Geschichte. Wie weit weg ist das, ist so vieles? Fern. Tief, tief. Wer kann es erreichen? Also der Mensch hat schon mal ein Problem, das, was in der Vergangenheit geschehen ist, eben festzuhalten und zu verstandesmäßig zu durchdringen und die Zusammenhänge zu sehen. Aber es ist natürlich umso schwieriger, das, was in der Zukunft ist. Ich weiß, es ist viel einfacher für uns, richtige Aussagen zu machen über die Vergangenheit. Aber auch dort machen wir so schnell falsche Aussagen, weil auch das Vergangene sich von uns entfernt. Wir werden noch darauf kommen. Und die Zukunft, die ist dem Menschen schon ganz verschlossen. Und dann sagt er, ich wandte mich. Und mein Herz richtete ich sich darauf, Weisheit und ein richtiges Urteil zu erkennen. Und zu erkunden und zu suchen und zu erkennen, dass die Gottlosigkeit Torheit ist und die Narrheit Tollheit. Also, er überlegt sich, ich möchte irgendwie ein klares geistliches Urteil bekommen und auch den Beweis erbringen, dass es sich lohnt, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen und nicht den Weg der Gesetzlosigkeit. Aber eben die Erfahrung zeigt ja, vielen Gesetzlosen geht es besser als solchen, die gläubig sind. Ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat, dass ein Ungläubiger gesagt hat, was, du sagst mir, ich soll daran glauben, aber wenn ich dich anschaue, was du für Probleme hast und wie du ja, mit deinem Gemüt Mühe hast, also dann bleibe ich lieber so, wie ich bin. Boah. Ja, und es kann sein, dass wir Mühe haben mit unserem Gemüt, aber das hängt gar nicht zusammen mit Sünde oder so, sondern der Herr hat uns das auferlegt als ein Weg eben auch der Erziehung. Und Salomo sagt, ich möchte ein richtiges Urteil bekommen, um zu erkennen, dass die Gottlosigkeit, dass das wirklich etwas ganz Dummes ist. Torheit. Und die Narrheit, dass es Tollheit ist, dass man das unbedingt vermeiden soll. Und ich fand, was bitterer ist als der Tod. Die Frau, die Netzen gleicht und deren Herz Fanggarne, deren Hände Fesseln sind. Jetzt weiß man, warum ich für den sechsten Aufsatz dieses Bild gewählt habe. Ja. Ich habe ja nämlich für jeden Aufsatz ein Bild gewählt. Und also die Frau, die Netzen gleicht und deren Herz Fanggarne, deren Hände Fesseln sind. Da spricht er über die Frau als Verführerin. Jetzt könnte jemand sagen, ja, seht ihr, in der Bibel wird so negativ über die Frauen gesprochen und die Frauen werden als die Verführerinnen hingestellt. Nein, er spricht nicht grundsätzlich über die Frau, dass sie eine Verführerin ist. Aber es gibt Frauen, die so sind. Und später noch im Prediger werden wir sehen, in 9,9 sagt er, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Ja, alle Tage deines eitlen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat. Und dieser selbe Salomo hat auch in den Sprüchen über die gottesfürchtige Frau geschrieben. Durch die Kapitel hindurch zieht sich das. Und da spricht er so positiv über die Frau. Aber hier geht es eben um das Negative. Und das hat er erlebt. Er war glücklich verheiratet mit Sulamit. Und das Hohelied zeigt, das war ein perfektes Glück. Und dann liest man in 1. Könige 3, wie er begann, sich zu verschwägern mit dem Pharao von Ägypten und so weiter. Und was waren das für Typen, diese Frauen? Das waren ja gar keine gläubigen Frauen. Und das waren die, die wirklich sich Gedanken machten, wie kann ich mich am besten auftakeln? Und da hat er es zu tun gehabt mit Frauen, die eigentlich Verführerinnen waren. Und die haben ihn, sagt das Wort Gottes, schließlich in den Götzendienst hineingeführt. 1. Könige 11. Und er sagt, und ich fand, was bitter ist als der Tod. Auf diesem Gebiet hatte Salomo vollkommen versagt. Die Frau, die Netzen gleicht und deren Herz Fanggarne, deren Hände Fesseln sind. Er selber hat sich eben verführen lassen. Und dann sagt er, wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen. Aber der Sünder wird durch sie gefangen werden. Und das Schlimme ist, er wusste ganz genau um dieses Thema. Wenn man liest in Sprüche 7, Sprüche 22, Sprüche 23, er spricht immer über diese Gefahr der verführerischen Frauen und selber ist er dem erlegen. Noch ein Vers aus Sprüche 22, Vers 14. Der Mund fremder Frauen ist eine tiefe Grube. Wem der Herr zürnt, der fällt hinein. Das hat er selber geschrieben. Und da sagt er, dass wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der Sünder wird durch sie gefangen werden. Also es hängt ganz von uns ab, ob wir verführt werden oder nicht. Und das bezieht sich nicht nur auf das Thema der Geschlechter, sondern auch in anderen Beziehungen. Wie kommt es, dass Menschen sich verführen lassen? Auch durch falsche Lehren. Nun, man denkt ja manchmal, Menschen, die verführt werden, sind eigentlich Opfer. Arme Leute. Aber, das hat mich mal wirklich getroffen, das so in Gottes Wort zu lesen. In 2. Timotheus 3, Vers 13 sagt der Apostel Paulus, böse Menschen aber und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also viele Verführer sind selber auch verführt. Aber der Apostel sagt, böse Menschen. Er sagt, da ist etwas Böses im Herzen. Und dann kann es sein, dass Gott eben einen Menschen fallen lässt. Und der Gerechte betet im Sinn des Gebetes des Herrn und führe uns nicht in Versuchung. Ja, da muss man garantiert nicht auf den Papst hören. Der sagt, das soll man nicht so übersetzen, wenn es so in der Bibel steht. So steht es im griechischen Text. Aber eben, es gibt die Möglichkeit, dass Gott einen Menschen, der nicht will, fallen lässt. Das ist ja auch das Prinzip von Römer 1, wo die Heidenwelt beschrieben wird und es wird gesagt, wie Menschen eben, obwohl sie Gott durch die Schöpfung erkennen konnten, ihn nicht verehren wollten. Und sie haben lieber die Natur verehrt als den Schöpfer. Und darum steht in Römer 1, 24, darum hat Gott sie hingegeben, in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und auch Vers 26, deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wohllust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfingen. Und auch Vers 28, und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit und so weiter. Dreimal haben wir hier das Verb hingeben. Und das ist eben der Punkt, dass Gott jemanden nicht mehr bewahrt, sondern fallen lässt, wenn er nicht will. Aber hier sehen wir, es gibt einen Weg, um bewahrt zu bleiben. Aber wenn wir mit dem Herrn treu den Weg gehen will, dann kann er uns bewahren. Aber wenn wir uns von ihm entfernen, so wie das Salomo gemacht hat, dann können wir fallen gelassen werden. Vers 27. Siehe, dies habe ich gefunden, spricht der Prediger, indem ich eines zum anderen fügte, um ein richtiges Urteil zu finden, was meine Seele immerfort gesucht und ich nicht gefunden habe, ist dies. Einen Mann aus Tausenden habe ich gefunden, aber eine Frau unter diesen allen habe ich nicht gefunden. Er ist auf der Suche. Und er sagt, er hat das gefunden. Es gibt einen Mann aus Tausenden. Wer ist das? Der Messias, der Herr Jesus. In Hiob 33 spricht Elihu über den Erlöser, über den kommenden Erlöser und sagt von dem in Hiob 33, Vers 23, wenn es nun für ihn, für den Menschen, einen Gesandten gibt, also einen, der von Gott geschickt wird in die Welt, einen Ausleger, jemand, der erklärt, wer Gott ist und Gott offenbart, einen aus tausend, um den Menschen seine Geradheit kundzutun, also einen absolut einzigartigen, nämlich den einzigen Sohn des Vaters. Um den Menschen seine Geradheit kundzutun, wie zum Beispiel in Matthäus 5 bis 7 in der Bergpredigt, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre, ich habe eine Sühnung zustande gebracht. Da wird der Erlöser im Buch Hiob angekündigt, eben einen aus tausend, den einzigartigen. Und Salomo, der das Buch Hiob kannte, sagt, ich habe es gefunden. Einen Mann aus Tausenden. Aber eine Frau nicht. Warum? Weil es gibt nur einen Erlöser. Und dieser Erlöser sollte ein Mann sein. Nämlich der Sohn Gottes, der ein Mensch werden sollte, und zwar ein Mann, um die Erlösung zu bringen. Aber ein weibliches Gegenstück zum Erlöser gibt es nicht. Das kann man allen feministischen Theologinnen sagen. Ja, da haben wir es. Was machen die mit ihrer gefälschten Bibel, die Bibel in gerechter Sprache? Da steht es ja. Einen Mann aus Tausenden habe ich gefunden, aber eine Frau unter diesen allen habe ich nicht gefunden. Vers 29. Allein, siehe, dies habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig oder gerade geschaffen hat, sie aber haben viele Ränke gesucht. Er hat verstanden, Gott hat den Menschen, Adam und Eva, am Anfang vollkommen geschaffen. Und dann kam der Sündenfall und das war nicht etwas, womit Gott irgendwie verantwortlich wäre. Es gibt ja Menschen, die sagen, woher kam das Böse? Wenn Gott Adam und Eva vollkommen geschaffen hatte, wie konnten sie dann plötzlich sündigen? Ist da irgendwie schon ein Same, ein Kern einprogrammiert gewesen, der dann schließlich zum Sündenfall führte. Nein! Er hat sie gerade geschaffen, sie aber haben viele Ränke gesucht. Das war die freie Entscheidung des Menschen, von Adam und von Eva. Und wie war das bei Luzifer, diesem Engel, bei dem das Böse zum ersten Mal, noch vor dem Fall des Menschen, aufgetreten ist? Nun, wir lesen in Jesaja 14, Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, Sohn der Morgenröte? Und es wird dort gesagt, dass er sein wollte wie Gott. Wie ist das Böse entstanden, fragen viele. Oder auch in Hesekiel 28, ab Vers 12, wird derselbe Engel, ein Cherub, beschrieben, der vollkommen erschaffen war, bis zu dem Tag der Ungerechtigkeit an ihm gefunden wurde. Wie ist das möglich? Nun, es ist gar nicht so schwierig. Eigentlich ist es ganz einfach. Gott hat Engel und dann auch Menschen geschaffen als Wesen, die wirkliche Personen sind. Keine Computer. Ein Computer ist keine Person. Man spricht da von künstlicher Intelligenz. Das ist völlig verwirrend, denn es wird dabei nie plötzlich Bewusstsein entstehen. Ein Computer hat kein Bewusstsein. Und wenn der Computer etwas übersetzt, er versteht gar nichts davon. Wirklich gar nichts. Auch wenn er übersetzen kann. Ist alles programmiert. Und Gott wollte keine solchen Wesen. Nicht wahr? Man könnte ja den Computer so programmieren, dass am Morgen, wenn man ihn aufstartet für die Arbeit, dass dann zuerst ein Bild kommt und sagt, da sagt der Computer, ich liebe dich, Roger. Ja, also, das überzeugt mich jetzt nicht so ganz, ja. Das habe ich eingegeben und jetzt macht er das. Also, aber es ist doch etwas ganz anderes, wenn die eigene Frau das sagt. Also Überzeugung. Ja, das ist der Unterschied. Und Gott hat wirkliche Personen erschaffen und Personen mit einem freien Willen. Und in der Tatsache des freien Willens steht die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Aber das ist nicht schon ein Same des Bösen, irgendwie einprogrammiert. Aber die Tatsache, eine Person ist eine wirkliche Person, ein Ich, das sagen kann, nein. Und damit ist das Böse entstanden. Luzifer sagte Nein zu Gott. Er sagte Nein zum Licht. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm, sagt 1. Johannes 1, Vers 5. Und durch das Nein entstand die Finsternis. Und was ist die Finsternis? Finsternis ist nichts. Licht ist etwas. Darauf hat übrigens auch schon Albert Einstein hingewiesen. Licht ist etwas, Finsternis ist nichts. Finsternis ist einfach die Abwesenheit von Licht. Und Sünde entstand durch das Nein-Sagen zu dem, was Gott ist und was er will. Und so ist das Böse entstanden. Und das wird hier nochmals für die Menschen gesagt. Gerade erschaffen, Gott hat keinen Fehler gemacht. Aber es waren Personen und sie haben gesagt, nein. Kapitel 8, Vers 1. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Ja, er sucht ja nach einem richtigen Urteil. Vers 25, Vers 27. Ein richtiges geistliches Urteil. Und da sagt er, wer ist nun wirklich der Weise, der so ein Urteil richtig fällen kann und die Dinge richtig deuten kann? Ja, wer ist das? Nun, wir haben eine wunderbare Illustration zu diesem Thema bei Daniel. Das war ein Teenager, der wurde weggeführt nach Babylon. Ohne Mami und Papi. Und dort wurde er gezwungen, an der Hochschule 6 Semester zu studieren. Also in der Bibel steht 3 Jahre, aber es ist ja dasselbe. Und dann sah er ein Problem. Diese auserwählten Jünglinge, die hatten das Vorrecht, am Königstisch zu essen, aber er wusste, in Babylon ist das ein bisschen anders als in Israel. Das Fleisch wird zuerst den Göttern von Babylon vorgesetzt, übrigens hinter einem Vorhang. Und dann sollte das geistig genossen werden. Und übrigens auch Wein wurde zuerst den Göttern vorgesetzt. Und geistig soll das genossen werden. Also hätte man damals das Fleisch gewogen, vorher und nachher, das wäre genau gleiches Gewicht gewesen. Ja, aber dann kam das auf den Königstisch. Und es war ganz klar, die, die da essen, sind in Gemeinschaft mit den Göttern Babylons. Und das war ihm klar, das kann ich nicht. Und wir lesen in Daniel 1, Vers 8, er nahm im Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Und er hätte sich sagen können, also falls Gott das wirklich will, dass ich das nicht mache, könnte er doch machen, dass plötzlich der Chef, der das serviert und der zuständig ist, dass er fragt, du Daniel, möchtest du wirklich das essen? Du bist doch Jude und das ist doch ein Problem. Und falls er nichts sagt, dann kann ich es essen. Nein, er hat die Initiative ergriffen und hat gesagt, können wir nicht einen Test machen? Wir essen nur Gemüse. Und das will ja was heißen, wenn Jungs nur noch Gemüse essen. Das sind keine Mädchen. Und die Kalorien sind ja auch nicht so konzentriert da. Man muss also schon einiges essen, damit man nachher gleich aussieht wie die, die mit Fleisch genährt worden sind. Und der Herr gibt ihm Gelingen, heißt es dort. Und dann heißt es, dass Gott Daniel eine ganz besondere Weisheit gab. Also sein Streben nach Reinheit und Treue führt dazu, dass er Weisheit bekam von Gott. Und diese Weisheit war eben nicht die falsche Weisheit, die stolz macht, wie 1. Korinther 8 am Anfang sagt, sondern es war eine Weisheit, die ihn noch mehr ermutigte, den Weg treu zu gehen. Darum in Kapitel 2, da gibt Gott ihm wieder neu Weisheit. Und diese Weisheit führt ihn zu neuer Treue. Es ist wie eine Spirale im ganzen Leben. So geht es durch das Leben von Daniel bis ins hohe Alter. Und er bekam Weisheit, um auch richtig zu deuten. Was da an der Wand geschrieben stand, Daniel 5, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Niemand konnte das deuten. Er konnte es lesen, was die Weisen nicht konnten. Und er konnte es dann deuten. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Es ist jemand, der wirklich Reinheit in seinem Leben sucht. Der bekommt wieder Weisheit. Und diese Weisheit unterstützt ihn noch mehr. Reinheit und Weisheit, das gehört unzertrennlich zusammen. Die Weisheit des Menschen erleuchtet sein Angesicht. Und der Trotz seines Angesichts wird verwandelt. Die wahre Erkenntnis aus dem Wort Gottes, die macht glücklich und verändert auch das Gesicht. Und das von Natur aus kommende Trotzige, das sich auch in unseren Gesichtern zeigen kann, wird durch die Weisheit Gottes weggetan. Ich sage, habe Acht auf den Befehl des Königs. Und zwar wegen des Eides Gottes. Also hier sagt Salomo, man muss wirklich als Weiser darauf achten, was die Regierung sagt. Und muss sich ja im Klaren sein, dass das ist ja nach Gottes Willen. Und ein König kann eingesetzt werden durch Eid. Und es ist ja so, auch unsere Bundesräte in der Schweiz, die sind eigentlich aufgefordert, wenn sie in ihr Amt eintreten, sind ja sieben, so wie die sieben Engel vor dem Angesicht Gottes in Offenbarung. Ja, und das haben auch schon die alten Perser kopiert. Die hatten sieben Räte unter dem König. Also wir haben sieben Bundesräte und sie müssen einen Eid ablegen. Natürlich, es gibt auch solche, die haben das schon verweigert in der Vergangenheit. Aber habe Acht auf den Befehl des Königs, und zwar wegen des Eides Gottes. Und Weiter warnt Salomo, übereile dich nicht, von ihm wegzugehen. Also denkst, also damit bin ich gar nicht einverstanden mit der Regierung und ich wende mich ab. Ich bin nicht mehr loyal. Übereile dich nicht, von ihm wegzugehen. Also sich einfach entziehen, weg. Lass dich nicht in eine böse Sache ein, denn er tut alles, was ihm gefällt. Ja, die haben die Autorität und die Macht. Weil des Königs Wort eine Macht ist. Und wer will zu ihm sagen, was tust du? Wer das Gebot hält, wird nichts Böses erfahren. Also, es ist wie Römer 13, da sehen wir, dass die Regierung grundsätzlich den Auftrag hat, eben die, die das Gute tun, zu belohnen und die das Üble tun, zu bestrafen. Und wer das Gebot hält, wird nichts Böses erfahren. Und das Herz eines Weisen kennt Zeit und richterliche Entscheidung. Nicht wahr? Was so in der Geschichte geht und wie die Regierungen gehandelt haben und heute handeln, da ist es manchmal sehr schwierig, das zu beurteilen. Und wie soll man das einordnen? Aber das Herz eines Weisen kennt Zeit und richterliche Entscheidung. Er kann das beurteilen. Da geht es wieder um die Frage in Kapitel 8, Vers 1. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Da geht es um ein geistliches Urteil. Und sehen wir, wie praktisch das ist in der heutigen Zeit. Die Gläubigen sind allgemein am Überlegen, wie ist das und wie sollen wir und wo ist die Grenze und ja, das ist genau das. Denn für jede Sache gibt es eine Zeit und eine richterliche Entscheidung. Denn das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was werden wird. Dem Menschen ist grundsätzlich die Zukunft verhüllt. Und wir wissen nur die Zukunft da, wo Gott sie uns in seinem Wort enthüllt hat. Aber wer weiß, was im Herbst kommen wird an neuen Entscheidungen der Regierung? Pah. Wir haben so diverse Befürchtungen, nicht wahr? Das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was werden wird. Denn wer sollte ihm kundtun, wie es werden wird, wenn Gott es nicht mitteilt? Aber Gott hat uns vieles mitgeteilt und gerade auch über die Endzeit. Und da muss man doch sagen, es ist ganz wichtig, dass wir das prophetische Wort studieren. Dadurch können wir die Zeiten, in denen wir leben, beurteilen. Und ich lese einen herrlichen Vers aus 1. Chroniker dazu. Es geht um die Armee von König David. Und darin gab es eine ganz besondere Eliteeinheit. Erste Chroniker 12, Vers 33. Und von den Kindern Issachar, Männer, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. Ihre Häupter 200 und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Die Elberfelder hat das sehr schön erklärt in der Fußnote. Die Elberfelder macht ganz wenige Erklärungsfußnoten. Aber wenn, dann meistens sehr hilfreich. Hier, Männer, die Einsicht hatten in die Zeiten, die Fußnote erklärt, das heißt ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeitverhältnisse. Das ist schwierig, die Zeit zu beurteilen. Und warum? Um zu wissen, was Israel tun musste. Um zu wissen, wie müssen wir richtig handeln in einer bestimmten Zeit. Und dazu haben wir das prophetische Wort. Und wenn man das prophetische Wort studiert, aber wirklich, ganz Jesaja, alle Kapitel, Jeremia, Hesekiel, Daniel, 12 kleine Propheten, im Neuen Testament die Offenbarung und dann alle prophetischen Abschnitte in den anderen Büchern. Und was mir auffällt ist, dass nirgends steht eine Warnung für die Endzeit, dass wir nicht geimpft werden sollen. Steht wirklich nicht. Und dann ist mir aufgefallen, und es steht auch nicht, eine Maske ist etwas, was man absolut nicht akzeptieren dürfte. Ja, aber es gibt Predigten, die sagen das. Das sei eigentlich etwas Teuflisches. Und im Prinzip ist es etwas, also grundsätzlich sage ich jetzt, man kann sie auch falsch anwenden, eine göttliche Einrichtung. In 3. Mose 13 geht es um Lepra. Lepra muss diagnostiziert werden medizinisch und wenn es dann nicht klar ist, dann muss jemand in Quarantäne. 7 Tage eingeschlossen. Wenn nach der Quarantäne eben noch nicht klar ist, nochmals 7 Tage Quarantäne. Also Quarantäne ist grundsätzlich ein biblisches Prinzip. Und dann heißt es, wenn die Diagnose klar ist, dann muss der Aussätzige außerhalb der Gemeinschaft gesetzt werden. Social Distancing, sagt man heute. Ein biblisches Prinzip. Und dann muss er seinen Schnauz verhüllen. Ich weiß nicht, wie es übersetzt ist in den verschiedenen Übersetzungen. La Adof Safam, das ist der Oberlippenbart. Verhüllen, ja? Und wenn man den verhüllt, dann ist die Nase und der Mund, damit es keine Ansteckung gibt. Und dann muss er, wenn die Leute kommen, sagen, unrein, unrein. Das heißt, damit sie Distanz halten. Im Judentum hat man übrigens rabbinisch dann festgelegt, so und so viele Ellen. Also noch ein bisschen mehr als 1,5 Meter. Das sind alles biblische Prinzipien. Aber eben, nirgends in der Bibel wird gesagt, das sei eine Endzeiterscheinung und das dürfe absolut nicht geschehen. Und ich mag mich erinnern, vor 40 Jahren etwa ging es darum, ich hatte eine Einladung nach Schwarzafrika, um dort Vorträge zu halten. Aber dann habe ich erfahren, ich muss Gelbfieberimpfung haben. Und die ist gefährlich. Also in der Schweiz dürfen nur Tropenärzte die abgeben. Also nur Spezialisten, ein normaler Arzt darf das gar nicht. Aber ich hatte die Überzeugung, es ist mein Weg, nach Afrika zu gehen. Also habe ich mich impfen lassen. An der Grenze musste man den gelben Pass zeigen. Ja, das internationale Impfbüchlein. Sonst kommt man nicht rein. Ich hätte die Gemeinde nicht besuchen dürfen. Vor 40 Jahren. Aber niemand hat gesagt, das ist jetzt so eine Art, das Zeichen des Tieres. Ja? Nein. Sondern das war so. Und Afrika wollte sich einfach schützen vor dieser, Gelbfieber ist eine schreckliche Krankheit. Aber sieht man, das sind Dinge, die seit Jahrzehnten leben wir damit. Und das ist auch heute so, wenn in verschiedenen Ländern in Afrika kommt man nicht rein ohne. Das war immer normal. Und plötzlich wird so getan, das ist jetzt das ultimative Endzeitzeichen. Aber das steht in der Schrift nicht. Und darum ist es wichtig, wir müssen die Schrift studieren und schauen, stimmt das? Und vielleicht noch ein kleines Detail. Da hat es doch geheißen, in Israel, wenn man dort den Ausweis für die Impfung vorzeigt, dann muss man da das Taf Yarok bekommen. Das Malzeichen, das Grüne. Und in der hebräischen Übersetzung in Offenbarung 13 heißt das Malzeichen des Tieres Taf Hachaya, das Malzeichen des Tieres. Und das heißt Taf Yarok, Malzeichen Grünes. Ja, aber das ist nicht Malzeichen des Tieres, sondern das grüne Malzeichen. Und im israelischen Kontext, wenn man einen Zusammenhang mit der Bibel machen will, dann mit Hesekiel 9. Die Gerechten in Jerusalem werden von Gott angewiesen, mit einem Taff auf der Stirn gekennzeichnet, damit sie verschont werden vor dem Tod. Und Taff heißt Zeichen oder auch Kreuz. Der hebräische Buchstabe Taff in der Zeit vor dem babylonischen Exil war ein Kreuz. Also ein Kreuz auf die Stirn. Hat nichts zu tun mit dem Malzeichen des Tieres, sondern war dort ein Symbol eben der Verschonung vor dem Gericht und natürlich ein versteckter Hinweis auf die Rettung durch das Kreuz des Messias, des Herrn Jesus. Ja, das war so ein kleiner Exkurs zum Thema eben Beurteilung und wie wichtig es ist, wir müssen bei der Schrift bleiben und nicht plötzlich eine neue Endzeitlehre aufbauen mit Dingen, die wir gar nicht in der Schrift finden. Und ich bin eigentlich entsetzt, wie viele gar nicht merken, dass man plötzlich eine neue Lehre erfunden hat, die in der Schrift nicht so vorkommt. Wir müssen bei der Schrift bleiben und natürlich auch beurteilen, was mit diesen Dingen, die ich jetzt genannt habe, was da geschieht. Und wir wissen natürlich, dass es politische Kräfte gibt, die Böses im Sinn haben. Natürlich. Und dafür müssen wir die Augen offen haben. Aber wir dürfen nicht die Dinge miteinander vermischen und durcheinander bringen, sonst bringen wir auch das Volk Gottes durcheinander. Und darum lesen wir da weiter, Vers 8. Kein Mensch hat Macht über den Wind zurückzuhalten. Und niemand hat Macht über den Tag des Todes. Und keine Entlassung gibt es im Krieg. Und die Gottlosigkeit wird den nicht retten, der sie verübt. Das alles habe ich gesehen und habe mein Herz auf alles Tun gerichtet, das unter der Sonne geschieht, zur Zeit, wo der Mensch über den Menschen herrscht, zu seinem Unglück. Ja, das gibt's. Dass Menschen über Menschen herrschen zu ihrem Unglück. Und vor diesen Dingen verschließe ich auch nicht die Augen heute, ja? Diese Kräfte sind am Werk. Aber wir müssen die Dinge ganz klar unterscheiden und biblisch eben beurteilen. Und warum steht das plötzlich hier? Kein Mensch hat Macht über den Wind. Das will zeigen, auch der Weise hat so beschränkte Möglichkeiten, etwas zu tun. Ja? Was wollen wir ausrichten? Was wollen wir ändern? Wir haben gar keine Macht. Und das sehen wir schon daran, der Wind. Niemand von uns hat irgendwie Macht über den Wind. Und wir sind eigentlich so machtlos, auch über den Tag des Todes, haben wir keine Macht. Und im Krieg gibt es keine Entlassung. Ja, ich habe einen Bruder gekannt, der hat lange Jahre gesegnet gewirkt als Evangelist. Und mit 17 Jahren wurde er unter Hitler eingezogen. Das war ja noch so am Schluss, nicht wahr, wo die Verzweiflung langsam aufkam. Da hat man einfach die jungen Leute an die Front geschickt und er hat Stalingrad mitgemacht. Und er hat erzählt, er lebt ja jetzt nicht mehr, ist beim Herrn, aber er hat erzählt, er war jeden Tag auf den Knien und hat gebeten, Herr, bewahre mich, dass ich niemanden töte im Krieg. Er hat einen Sturm um Stalingrad, und zwar bei den Panzern war er eingeteilt. Und hat immer sich bemüht, daneben zu schießen. Und er sagt, der Herr hat ihn erhört. Er ist sich von keinem Fall bewusst, dass er jemanden getötet hätte im Krieg. Aber er kam weiß zurück. Und übrigens, er war dann noch jahrelang im Gefangenenlager. Und ist einer dieser wenigen, die ja noch wieder heimgekommen sind. Die meisten sind ja wenigstens, wenn nicht vorher, eben dann gestorben. Und er hat dann auch immer wieder betont, ich habe, hat er gesagt, 14 Semester studiert, Theologie studiert in Stalingrad, direkt bei Gott. Das war dann sein Theologiestudium. Und ja, er konnte sich da nicht entziehen. Hier steht es gibt keine Entlassung im Krieg. Er musste gehen. Wir sind so machtlos. Wenn die Regierung sagt so. Aber wir haben das Gebet. Wir kennen den, der gebieten kann. Verstumme zum Wind. Und die Wellen, der Wind und die Wellen legen sich. Und wir kennen den, der Macht hat, lebendig zu machen und zu töten, wie 1. Samuel 2 sagt. Und wir kennen den, der alle Regierungen in seinen Hand hat, der Herr der Heerscharen, der über allem steht. Und dann sagt Salomo, das alles habe ich gesehen und habe mein Herz auf alles Tun gerichtet, das unter der Sonne geschieht. Zur Zeit, wo der Mensch über den Menschen herrscht, zu seinem Unglück. Man muss bedenken, Salomo hat natürlich nicht nur beobachtet im Land Israel, sondern er hat auch die Nationen rundherum beobachtet, was da geschehen ist. Und dann habe ich Gottlose gesehen, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen. Ein schönes Begräbnis. Das ist wie in Hiob 21, 33. Da wird auch von Gottlosen gesprochen, die ein schönes Begräbnis bekommen. Diejenigen aber, die recht gehandelt hatten, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Jetzt sind wir wieder beim Thema am Anfang zurück. Auch das ist Eitelkeit. Und man kann es nicht verstehen, wenn man nicht eben die Sicht hat vom dritten Aufsatz Zeit und Ewigkeit. Wir müssen das, was geschieht hier in dieser Welt, müssen wir in Bezug setzen zur Ewigkeit. Und dort kommt die endgültige Abrechnung. Hier können wir uns täuschen. Vers 11. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz des Menschen, das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun. Weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Da sagt Salomo, es ist eben so. Gott hat keine direkte Regierung. Gott hat die Regierung abgegeben an die Menschen. Und er hat Regierungen eingesetzt. Aber er selber greift nicht direkt ein. Und im tausendjährigen Friedensreich wird es anders sein. Dort wird der Herr Jesus direkt regieren über die ganze Erde. Und in Psalm 101, Vers 8, einem Psalm, der sich auf das tausendjährige Reich bezieht, heißt es, jeden Morgen werde ich den Gesetzlosen vertilgen. Es werden nur Gläubige ins tausendjährige Reich eingehen, der Überrest aus Israel und der Überrest aus allen Nationen, Offenbarung 7, das sind Gläubige aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Eine unzählbare Schar. Aber nur Gläubige werden eingehen. Die anderen werden in den Gerichten umkommen. Und dann werden die Kinder haben. Und die bekehren sich nicht automatisch. Weil eben die Bekehrung ist nicht programmiert in unserem Erbgut. Jede Generation muss sich selber bekehren. Und es wird viele geben, die sich nicht bekehren. Und darum wird es am Schluss, wenn der Satan nach 1000 Jahren wieder losgelassen wird, Offenbarung 20, zum Aufstand von Gog und Magog kommen. Und die werden sich zum letzten Aufstand verführen lassen. Nicht die wahren Gläubigen. Aber im tausendjährigen Reich werden die normalerweise sich mit Schmeichelei unterwerfen, wie das steht in den Psalmen. Und wenn aber zwischendurch einer richtig rebelliert gegen die Herrschaft des Herrn Jesus, dann sagt Jesaja 65, wird er als 100-jähriger Jüngling, er ist immer noch ein Jüngling, wenn er 100 Jahre alt ist, wird er eben sterben. Und Psalm 101 sagt, also jeden Morgen werden solche Gerichte stattfinden und es wird einfach sofort eingegriffen werden. Dann werden die Menschen nicht mehr sagen, wo ist Gott, warum greift er nicht ein? Wenn Gott eine direkte Regierung hat, dann greift er ein. Und dann werden auch alle diese Bibelstellen, die davon sprechen, dass Gott den Gerechten segnet und den Gesetzlosen bestraft, die werden dann in Erfüllung gehen. Aber die muss man auf die richtige Zeit beziehen. Und das war der Fehler der drei Freunde Hiobs. Die haben solche Grundsätze gekannt, die gelten für die direkte Regierung Gottes, aber im Friedensreich. Und haben das bezogen auf eine andere Zeit. Und darum haben sie Hiob so viel Unrecht angetan. Also man kann mit falscher Bibelauslegung, von richtigen Dingen auf die falsche Zeit bezogen, kann man ganz viel Schaden anrichten. Die haben den Mann an die Wand gedrückt und er wurde immer wilder und hat sich versündigt. Aber er hat am Schluss nicht gesagt, ah, diese drei Freunde, sondern er hat gesagt, ich verabscheue in Staub und Asche. Und dann sagt eben Salomo hier, weil das heute so ist, dass das Gericht nicht schnell vollzogen wird, das verführt viele Menschen, dass sie eben Böses tun. Sie denken, es geschieht ja nicht, Gott greift ja nicht ein. Weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Und dann sagt er, obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlergehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohlergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Jetzt sagt er, das ist genau das Gegenteil. Warum? Ja, weil wir eben doch immer wieder sehen, wenn ein Gläubiger lebt nach dem Wort Gottes, dann ist es oft die Regel, dass es ihm gut geht. Und darum schreibt Petrus in 1. Petrus 3 etwas ganz Erstaunliches. Und zwar zu Gläubigen, die gehören zum himmlischen Volk Gottes, haben himmlische Verheißungen, keine irdischen. Und trotzdem sagt er in 1. Petrus 3, wie man ein gutes Leben führen kann, hier auf Erden. Er sagt in Vers 10, 1. Petrus 3, 10, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, oh, Leben lieben, gute Tage sehen, das klingt ja ganz nach Prediger, nicht wahr? Der halte seine Zunge vom Bösen zurück und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich aber ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn und seine Ohren, denn die Augen des Herrn sind auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen gerichtet. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, die Böses tun. Und nun ist es doch die Erfahrung. Man an der Arbeitsstelle bemüht man sich darum, dass man nicht schlecht spricht über andere Leute und kein Mobbing macht und so. Und die Leute im Allgemeinen sagen, das ist wirklich, mit dem kann man zusammenarbeiten, ist angenehm. Und zu dem kann man Vertrauen haben und so weiter. Und wenn man so lebt, geht es einem meistens gut. Das gilt auch in dieser Zeit. Es geht einem meistens gut. Man fährt viel besser, als wenn man so verknorzt und ja, ich muss ja nicht alles beschreiben, wie man unangenehm sein kann, auffallen kann in der Firma. Und dann geht es einem schlecht. Aber man ist selber schuld dafür. Ja, also man kann nicht immer sagen, nur die anderen. Nein, es kommt auch darauf an, wie verhalten wir uns gegenüber den anderen. Und wenn wir uns das wirklich aus dem Neuen Testament so vor Augen stellen, da geht es uns gut. Aber es gibt auch solche, denen geht es trotzdem schlecht. Ja, Vers 13. Und wer ist es, der euch Böses tun wird, wenn ihr Eifer für das Gute geworden seid? Ja, so normalerweise eben nicht. Nur, der nächste Vers sagt, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Aber, und das ist ein ganz wichtiges Wort, aber es gibt von dieser Regel, von dieser Grundregel, gibt es Ausnahmen. Und es kann so sein, dass man trotzdem in der Firma schlecht behandelt wird und man muss leiden. Und da gibt es noch mehr Verse in dem ersten Petrusbrief, wenn zum Beispiel Kapitel 3, Vers 17, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also es kann sein, dass man für Gutes trotzdem leiden muss. Und darum, das Ganze ist eben kompliziert und darum sagt Salomo, ich weiß, das Urteil wird nicht schnell verzogen, darum sündigen die, aber ich weiß, das Grundprinzip gibt es trotzdem, dass es solchen, die gottesfürchtig sind, gerade deswegen gut geht. Und wir sehen auch, wie Gesetzlose die Konsequenzen ihres Handelns schon auf dieser Erde erleben. Aber nicht konsequent. Und dann möchte ich noch weiterlesen und abschließen. Vers 14, es ist eine Eitelkeit, die auf der Erde geschieht, dass es Gerechte gibt, denen nach dem Tun der Gottlosen widerfährt. Und dass es Gottlose gibt, denen nach dem Tun der Gerechten widerfährt. Jetzt schließt sich der Kreis. So hat er begonnen in Kapitel 7, Vers 15. Und jetzt kommt er nochmals auf das zurück. Und jetzt kommt die Schlusserkenntnis dieses Aufsatzes. Und ich pries die Freude. Es muss ja mit Freude aufhören, nicht wahr? Und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seiner Mühe, die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Also, da schließt er wieder an diese große Erkenntnis in Kapitel 2, Vers 24. Wer kann genießen, getrennt von mir? Also, wir dürfen einfach die guten Gaben Gottes mit Dank aus seiner Hand nehmen und das gibt uns so eine alltägliche Befriedigung und Freude in der Gemeinschaft mit dem Herrn.